die letzten zwei Predigten waren ja noch immer so ein bisschen von den USA geprägt oder stark inspiriert, so auch meine. Denn nämlich als wir auf den Highways, also ja, gefahren sind, gab es immer wieder diese Schilder wrong way, dass du auf der falschen Seite fährst. Also die sind halt in entgegengesetzte Richtung von dir gestellt. Und ja, das hat mich irgendwie inspiriert, dass die extra ein Schild dafür haben, um dir zu sagen, dass du auf dem falschen Weg bist, dass du in die falsche Richtung fährst. So quasi der ganze Aufmacher meiner Predigt ist dieses Schild. So, genau, ich möchte euch nämlich an drei Beispielen sagen, wo ihr vielleicht in die falsche Richtung fahrt, wo ihr auf der falschen Spur seid und umkehren müsstet. Und da ist es eine schöne Möglichkeit, euch selbst zu überprüfen, wo ihr da gerade steht. Prüft aber auch mich und forscht da vor allem selbst nach, dass ihr euch darin sicher werdet. Aber falls ihr schon in dem vollkommen seid und komplett Jesus einer Meinung, dann könnt ihr das ja für die Argumentation mit anderen nehmen, ne? Die erste Sache, du bist auf dem falschen Weg, wenn du denkst, das Königreich funktioniert nach denselben Prinzipien wie die Welt. So quasi, da hat sich ja nichts verändert. Das ist ja irgendwie dasselbe. Long story short, das stimmt nicht. Als ich noch Social Media hatte, also so um 2021 rum, gab es mal diesen Trend von Girl Math, also Mädchenmathematik. Und quasi so die Aussage war, dass wenn du reduzierte Schuhe von 200 € auf 150 € kaufst, dann hast du 50 € gespart und kannst die woanders ausgeben. Oder Barzahlungen sind quasi kostenlos, weil dein Kontostand sich nicht verändert. Oder Sachen, die du lange schon im Voraus bezahlt hast und jetzt erlebst, Kosten sind quasi kostenlos, weil du schon so lange her bezahlt hast. Also das war so der Ansatz, einfach seine Ausgaben zu rechtfertigen und seinen Konsum schön zu reden. Und in einer Sache muss ich mich auch schuldig geben. Ich denke immer noch, dass wenn ich Pfand zurückgebe, dass ich Plus mache, aber ich gebe ihn ja nur zurück. Naja. Das ist dann so ein bisschen weitergegangen und die christliche Szene hat daraus dann God Math gemacht, also Gottesmathematik. Und da habe ich ein lustiges Beispiel auf Tasche. Versteht ihr wegen auf Tasche? Das sagt nämlich, dass wenn du für 5000 Leute einkaufen möchtest, brauchst du eigentlich nur 5 Brote und 2 Fische. Gottesmathematik. Du hast 3 Männer plus Feuer, hast du 4 Männer im Feuer. Du hast ein Heiliger Geist, einen Vater, einen Sohn, aber es ist immer noch 1, es ist nicht 3. Das hatte ich vergessen. Genau. Und auch diese Mandelbrotmenge. Das ist so ein mathematisches Ding und ich mag Mathe nicht, aber das fand ich interessant. Damit habe ich mich beschäftigt. Das geht irgendwie, es multipliziert sich immer weiter und umso näher du ranzoomst, ist es immer noch dieselbe Form. Das ist sehr interessant. Und das Ganze zeigt auf sehr humorvolle Art und Weise, dass Gott nicht in diesem irdischen System rechnet. Er ist außerhalb dessen und er fungiert entsprechend. Gott hat eine andere Mathematik außerhalb des Natürlichen. Natürlich hat er schon irgendwie diese Mathematik geschaffen, die wir halt in Mathe lernen. Und damit können wir ja auch einiges erklären. Aber er selbst, er hat eine andere. Und das können wir ja zum Beispiel in deinen Finanzen sehen. Ist doch paradox, dass wir dazu aufrufen, dass du gibst und selber dafür mehr bekommst. Oder selber dafür empfängst. Menschlich logisch ergibt es gar keinen Sinn und wäre sogar dumm, das wegzugeben. Warum sollst du weggeben? Dann hast du es ja nicht mehr. Aber es ist ein geistliches Prinzip. Gottes Grundsätze sind komplett anders. Wer segnet, wird gesegnet. Wer gibt, wird empfangen. Es gibt diesbezüglich keine klaren Rollen von wegen du bist nur Geber, du bist nur Empfänger, sondern beide sind gleichzeitig Geber und Empfänger. Es wäre sogar egoistisch, anderen nicht die Möglichkeit zu geben, dich zu segnen. Das hat mir Mauli letzten Sonntag sehr stark eingeschärft. Lass uns doch diese Möglichkeit, lass uns das doch. Geh doch dem nicht aus dem Weg. Warum soll dir das unangenehm sein? Und auch als mich Leute für Colorado unterstützt haben, war ich oft so menschlich gesehen, ey, das ist zu viel, chill mal. Aber ich wusste, dass Gott dahinter steckt und diese Menschen genauso dafür gesegnet werden. Und dann konnte ich es auch dankend annehmen. Um ein weiteres Beispiel in diesem ersten Punkt zu machen, verstehen Menschen auch oft Einheit nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns einander irgendwie bemühen, wohin zu kommen, Ökumene zu gründen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Es war richtig Krampf, dieses Wort zu lernen. Und es geht auch nicht darum, dass wir auf Krampf nicht mehr streiten. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie uns untereinander abstimmen. Okay, du denkst so, ja, jetzt denke ich auch so. Das ist nicht das Ziel. Eins sein heißt gleich sein, komplette Übereinstimmung und das in jedem Bereich. Und wir werden niemals durch menschliche Anstrengungen und Bemühungen dahin kommen. Natürlich ist Austausch wichtig, aber Einheit ist nicht das Ziel davon. Genau, wir werden nie dahin kommen, einen gleichmäßig zu lieben und derselben Meinung zu sein. Das geht nur, wenn wir auf Jesus schauen. Und da habe ich eine kleine Grafik gemacht. Diese ganzen Menschen da unten, das sind wir, wenn wir auf Jesus schauen, dann sind wir auch untereinander eins, weil jeder gleichermaßen auf Jesus schaut und wir in Jesus eins sind. Das, was quasi, wo wir auf Jesus schauen, spiegelt sich wieder zurück auf die anderen Menschen und das ist quasi so ein Dreiecksaustausch. Genau, wenn sich nämlich jeder bemüht, Jesus ähnlicher zu werden, werden wir auch automatisch untereinander mehr zusammenwachsen. Auf dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns eins sein, auf dass sie eins seien. Wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien. Was Jesus hier mit Worten ausgedrückt hat, habe ich hier grafisch ausgedrückt, weil ich das besser verstehe. Und zwar, was er sagt, ist eigentlich das hier. Er und der Vater sind eins. Sind wir uns alle einig, oder? Cool. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Dann sagt Jesus, also diesen Fakt behalten wir bei. Er sagt aber auch gleichermaßen, dass er und wir, also die Menschen, eins sind. Und wenn wir das zusammenfügen, sind wir in Jesus mit dem Vater eins. Jesus hat nicht nur den Zugang zum Vater gelegt, sondern in ihm sind wir mit ihm eins. Boah, ich bin überrascht, dass ich den Satz hinbekommen habe. Da war sehr hohe Gefahr, sich zu versprechen. Er selbst ist also absolute Einheit, weil er gleichzeitig Gott und Mensch ist. Deswegen kann er mit Gott eins sein und mit uns und ist somit die Schnittmenge, das Verbindungsstück hin zum Vater. Wer in ihm ist, ist in Einheit mit dem Vater. Es geht nicht um uns, es geht mal wieder um Jesus. Es geht nicht darum, dass wir uns bemühen, dahin zu kommen. Es geht darum, das zu leben, was wir schon sind. Und das existiert nur in Jesus. Also wenn du sagst, es hat sich nichts verändert, nö, es hat sich so einiges verändert. Wenn wir Jesus annehmen, treten wir ja in eine komplett neue Realität, die wir zuvor gar nicht kannten. Wir sollten danach streben, das Neue schnell kennenzulernen und entsprechend zu agieren. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Welt und Gott gleich funktionieren. Sie sind sogar Gegensätze. Wir sollen uns nicht mehr anstrengen, irgendwo hin zu gelangen, wo wir doch in Christus schon längst sind. Hallo? Zweites, du bist auf dem falschen Weg, wenn du glaubst, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Da bist du auf dem falschen Weg. Und ich denke, niemand von uns denkt es hier so richtig, aber es war mir trotzdem ein Anliegen, darüber zu reden. Ich war nämlich auf YouTube unterwegs und ich habe früher auch schon immer dieses ZDF-Format von 13 Fragen geschaut, wo halt ein Thema ist, zwei Parteien, und dadurch, dass du halt nach vorne gehst, wenn die Gegenpartei irgendwas sagt, symbolisierst du ja, du stimmst ihnen zu, andersrum, wenn du halt zurückgehst, sagst du nein. Und das Ziel ist, möglichst in die Mitte zu kommen, einen Kompromiss zu finden. Wobei es auch immer so die Frage ist, will ich einen Kompromiss, wenn ich mit Jesus lebe, eigentlich will ich kompromisslos leben. Genau, aber da war dann eben das Thema von christlichen Influencern, ob die einen so in die rechte Bubble ziehen und alles. Und da war unter anderem ein schwuler Pfarrer dabei, der eben genau das gesagt hat, dass die Bibel nicht Gottes Wort sei. Ah ja, er hier. Und erstmal, wie nennst du dich Christ? Wie nennst du dich Christ, wenn du nicht glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist? Was ist deine Basis? Hast du überhaupt eine Basis? So, ob die Bibel wahr ist, ist eine andere Diskussion. Habe ich auch schon diskutiert. Aber ich gehe jetzt darauf ein, ob die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Er sagt, er hat sich falsch gefühlt in den Inhalten und in der Form, wie die Kirche war, und dass es nicht zu ihm gepasst hat. Und ich weiß ja nicht, was er erlebt hat. Und wir müssen auch ganz klar die Institution Kirche vom wirklichen Glauben an Jesus trennen. Und wir müssen auch die Gemeinde Christi von der Kirche trennen. Das ist nicht dasselbe. Und die Kirche hat in vielerlei Hinsicht versagt, also als Repräsentanten Jesu, dass sowas überhaupt passiert und toleriert wird. Genau. Aber das passiert mittlerweile so oft, dass sich dieses Grundgerüst von Liebe genommen wird, weil das ist ja gesellschaftlich okay, aber dann die eigenen Überzeugungen darauf gebaut werden. Dann hat die Bibel auf einmal keine eigene Autorität mehr. Dann wird es so zurechtgebogen, dass es in mein Weltverständnis passt. Dann werde ich auf einmal größer wie Gott und auf einmal bin ich Gott. Auf einmal bestimme ich, wo es lang geht. An dem Punkt ist es ja auch egal, was da ursprünglich steht und wie das gemeint ist, dann ist es irgendein Buch. Genau, dann hat es keinen Zweck mehr. So. Das ist, was die Bibel dazu sagt. Die Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Die, die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild gleich eines unvergänglichen Menschen. Auf einmal werde ich Gott. Oh, sorry. Wenn du Gott rauslässt, dann verliert das Ganze seine Kraft. Dann sind es auf einmal nur noch Worte. Und das stimmt ja. Ohne Gottes Kraft sind es einfach irgendwelche Worte. Dann sind es halt Buchstaben. Aber dann hat es auch keine Kraft mehr, weil Gott nicht mehr drin ist. Und er ist ja die treibende und verändernde Kraft. Und deswegen wollen ja auch diese Menschen nicht Gott annehmen, weil sie wissen, sie würden sich verändern. Nicht mal sie müssten, sondern sie würden. Aber das Alte ist bequemer und sie haben nun mal Angst vor Veränderung. Und in gewisser Weise erkenne ich mich da auch wieder. Ich hatte eine Zeit schon, als ich zwar Christ war, aber ich war so, ja, halbe Stunde Lobpreis und dann reicht. Ist genug. Und dann wurde ich irgendwann dem überführt und kam so an den Punkt, wo ich gesagt habe, ey Jesus, ich kann nicht genug von dir bekommen. Aber sie bleiben und leben in diesem Stolz, in dieser Lüge, nur weil sie sich nicht eingestehen wollen, dass sie falsch liegen. Ja. Die meinen, es geht um Würde, Vielfalt und Respekt. Und das ist ja alles ganz cool und so. Aber in erster Linie geht es um Wahrheit. Ja, da bin ich. Der Gottlose in seinem Stolz fragt nicht nach Gott. Alle, alle seine Gedanken sind, es gibt oder es ist kein Gott. In ihrem Größenwahn reden sie sich ein, wie sollte Gott uns nur zur Rechenschaft ziehen? Weiter reicht das Vermessen ihres Denkens nicht. Stolz hindert uns unermesslich daran, Gott zu erkennen. Und sie feiern das ja sogar, machen Umzüge dafür und widmen den ganzen Monat dem Ganzen. In diesem ZDF-Gottesdienst hatte, hatte jemand dann gesagt, die Botschaft Jesu ist, sei du selbst und lebe deine Wahrheit. Also, wie verkehrt willst du etwas machen? Baust du dir selbst deinen Gott zusammen? Ist es so ein Lego-Baukasten und du nimmst einfach, was dir gefällt, welche Farbe du magst? Oder erkennst du, dass er ist und dass er bleibt? Und dafür fehlt ihnen das Verständnis, wer Gott ist und wie er überhaupt wirkt. Gottes Kern ist nicht, dass er liebt, auch wenn das wahr ist. Er liebt, aber es ist nicht sein Kern. Sein Kern ist, dass er Liebe ist. Das ist seine Person. Es geht auch nicht darum, geliebt zu werden oder Liebe zu verdienen, sondern schon geliebt zu sein und daraus zu leben. Er selbst ist Wahrheit und du wirst nur in ihm Erfüllung finden. Du wirst, selbst wenn du deine Wahrheit lebst, wirst du nie damit zufrieden sein. Und es wird nie schlussendlich wahr sein. So gesehen, es gibt gar nicht deine Wahrheit. Es gibt nur seine Wahrheit, die meine Wahrheit wird. Gott will auch nicht, dass du selbst bist. Nicht, weil er dir irgendwas verbieten möchte, sondern weil er weiß, dass es schlecht für dich ist. Wie könnte dir ein heiliger, perfekter, liebevoller Gott wünschen, dass du weiter in der Sünde bleibst? Sondern er verwandelt dich wieder zurück in sein Ebenbild, in wer er ist. Ich habe da mit Franziska drüber geredet, wie Leute einem zum Geburtstag ja immer wünschen, ja, du bist ganz toll und so, bleib so, wie du bist. Es regt mich so auf, als ich das erkannt habe, wie kannst du jemanden wünschen für sein neues Lebensjahr, dass er stagniert, dass er da bleibt, schön wo er ist und sich bloß nicht weiterentwickelt? Das ist ja eigentlich, was du damit sagst. Und ich habe mich doppelt gefreut, als sie mir dann zum Geburtstag gratuliert hat und gesagt hat, ey, bitte veränder dich. Bitte werd mehr wie Jesus. Und es klingt ja erstmal komisch, ne? So ungewohnt, aber das ist Gottes Weg. Genau, und dass wir eben in dieses Neue kommen, was ja erstmal komisch ist, was ja erstmal neu ist, müssen wir unser Denken erneuern. In dem Denken, was wir eigentlich schon längst sind. Und diese Menschen, die bezweifeln, dass die Bibel Gottes Wort ist, wollen ja meistens eine ganz offensichtliche Offenbarung Gottes. Dabei hat er sich schon offenbart, dabei ist die Bibel die Offenbarung Gottes. So. Gott wirkt ja immer durch Menschen. Er wird nie direkt aus seiner Hand irgendwas machen, sondern immer durch Menschen. Er hat sich selbst darauf festgelegt, er hat sich in seinem Bewusstsein dafür entschieden. Er wollte das so. Und deswegen ist die Bibel ja durch Menschen, aber von Gott geschrieben. Und um euch das zu beweisen, habe ich das hier. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich und sie sollen herrschen. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, wir sind ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Könnt ihr übrigens gerade live beobachten. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Um das einmal ganz klar zu sagen, die Bibel ist Gottes Wort. Darauf gegründet ist mein ganzer Glaube. Wenn das nicht wäre, würde ich nicht glauben. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre mein Glaube auch nichts wert. aber ist er. Sie ist von Gott an Menschen, wiederum durch Menschen geschrieben. Gott arbeitet immer in Kooperation mit Menschen. Er kann nichts ohne uns und wir können nichts ohne ihn. Und das ist eigentlich eine Ehre und es spricht für unsere Würde, für unsere Position. Okay, drittes. Du bist auf dem falschen Weg, wenn du glaubst, du musst kämpfen, nur weil du im Kampf stehst. Da bist du auf dem falschen Weg. Dann hast du ganz einfach das Evangelium nicht verstanden. Dann stehst du immer noch im Mittelpunkt und nicht Jesus. Jesus hat ja das getan, was du nicht tun konntest. Selbst würdest du kämpfen, könntest du nicht siegen. Es geht darum, seinen Sieg für uns zu beanspruchen und aufzuhören, ihn selbst verrichten zu wollen. Du wirst dich selbst nicht retten können, du brauchst einen Retter. Das ist ja der ganze Sinn des Ganzen. So. Er hat gekämpft, dass du den Sieg hast, als Besitz, als Gut. Er wurde bedrängt, auf dass du Frieden hast, als Besitz, als Güter, als Zustand. Aber das heißt nicht, dass wir keinen Kampf, keine Bedrängnis, keine Verfolgung etc. mehr haben werden. Jesus sagt, so wie es mir passiert ist, wird es euch passieren. Aber wir sollten unsere Perspektive darauf ändern. Es geht nicht darum, dass diese Dinge nicht mehr passieren, sondern dass wir aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Position dazu stehen. Ich mache ja Ausbildung zum Grafikdesigner, ne? Und wir haben da auch Fotodesign. Und wir waren im ersten Jahr so ein bisschen hinterher, weil die Lehrerin ausgefallen ist, ist auch egal. Und jetzt haben wir erstmal diese Grundlagen gemacht, wir sind jetzt gerade bei Perspektive. Und ich finde es so interessant, was genau eigentlich Perspektive ist. Weil das wird oft verwechselt. Perspektive ist nicht der Ausschnitt, wie nah du an etwas ranzoomst. Das verändert ja nur, wie viel du siehst. Sondern Perspektive ist da, wo du stehst. Perspektive ist dein Standpunkt, von wo du aus Dinge betrachtest. Von oben, unten, etc. Das ist Perspektive. Perspektive ist dein Standpunkt, wo du stehst. Wo deine Position ist. Und daraus siehst du entsprechend. Es geht nicht um deine Sicht, wie du Dinge siehst. Es geht nicht darum, aus Prinzip positiv zu denken, irgendwie Glückskekse, Sprüche zu rezitieren, sondern es geht darum, wo du stehst. Aus welcher Position du Dinge betrachtest. Ob du an die Probleme hochschaust, ob du ihnen gegenüberstehst oder ob du auf sie runterschaust. Eine andere Perspektive heißt eine andere Position. Wortwörtlich ein anderer Standpunkt. Aber es heißt nicht, dass diese Dinge nicht passieren, sondern dass in diesen Dingen wir eine andere Position haben, einen anderen Standpunkt. In allererster Linie, du kannst nichts ausrichten, es ist alles nur in Jesus. Oh, doch noch nicht. Heilung ist nur in Jesus. Gesundheit existiert nur in Jesus. Frieden existiert nur in Jesus. Wie willst du denn in der Welt Friede finden unter solchen Umständen? Es ist nur in Jesus. Die Befreiung von mancherlei Sucht ist nur in Jesus. Sieg ist nur in Jesus, weil er ihn erkämpft hat. Gute Beziehungen sind nur in Jesus, weil jeder auf Jesus schaut. Nicht du kämpfst, sondern Jesus in dir. Und Angriffe kommen nicht gegen dich, sondern gegen Jesus in dir. Es macht es so viel leichter, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Oder überhaupt. Kämpfe wie jemand, der weiß, dass er siegen wird. weil du weißt, dass du aus dem Geistlichen herauslebst, dass du geistliche Waffen hast, dass es ein geistlicher Kampf überhaupt erst ist, den du ja auch nur geistlich siegen kannst. Und du hast alle Mittel dazu. Allein, dass du dich positionierst, im Kampf zu stehen, zeigt schon, dass du siegen wirst. Dass du im Kampf bist, heißt, dass du siegst. Es ist nicht Kampf ist gleich Sieg, sondern es ist Kämpfen ist gleich Sieg. Die Aktion. Der Teufel versucht ja, dich passiv zu machen, aber du bist aktiv. Allein das schon heißt, dass du siegen wirst. Und ich bin letzte Woche mit dem Fahrrad gekommen, auf dem Hinweg. Ich war Profisportler, Rekordzeit. Und auf dem Rückweg hatte ich dann ultra Gegenwind. Und spitzt mal eure geistlichen Ohren und hört mal das geistlich, was ich jetzt so physisch sage. Ich hatte Gegenwind. Und ich hätte auch mit dem Zug fahren können. Ich hätte eine Abkürzung nehmen können. Aber ich hab die Challenge genommen. Ich bin trotzdem gefahren. Und es war anstrengend. Ja, ich habe geschwitzt. Ja. Aber ich bin trotzdem an mein Ziel gekommen. Ich wäre ja auch mit dem Zug irgendwie nach Hause gekommen. Aber es war ein anderer Weg zum Ziel. Ich hätte auch einfach sagen können, ja, ich habe ja Jesus angenommen, ich habe mein Ticket im Himmel, jetzt chill ich. Oder ich habe dieses Verständnis erlangt von, jo, ich bin ein Soldat Christi. So, da gibt's noch was zu machen in der Welt. So, versteht ihr? Dieses in Aktion treten. Und das war auch so schön, als wir eben rumgefahren sind in Colorado und Christa und ich hatten ein bisschen mit Stupfen und so Sachen zu kämpfen und das hat Christa dann eben auch Kai gesagt, wir haben damit zu kämpfen und Kai hat dann gesagt, ach ja, dann habe ich ja zwei Siegerinnen an Bord. Und das, ja, zweimal. Und deswegen existiert dieser ganze Teil um den Kampf, weil ich das so krass fand. Allein, dass du kämpfst, heißt, dass du siegst. Und das beste Security ist ja auch eins, das gar keine Angriffe hat, weil es Präsenz zeigt. Also bitte hör auf, dich als Opfer deiner Umstände ausliefern zu lassen und dafür dann noch Gott anzuklagen. Erinner doch lieber den Teufel daran, wie gut dein Gott ist. Und er ist es, der uns vorausgeht und der uns schützt. Unser Gott ist es, der für uns kämpfen, andere sagen, für uns streiten wird. Denn der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch zieht, um euch mit euren Feinden zu kämpfen und euch zu retten. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Und es geschah, wenn Mose seine Hände hob, da hatte Israel im Kampf die Oberhand. Wenn er aber seine Hände sinken ließ, hatten die Feinde die Oberhand. Und ihr kennt die Geschichte, sie haben Mose dann auf den Stein gesetzt und Hur und Aaron haben seine Hände gehalten. Das ist deine Position. Es ist nicht deine Position, unten zu kämpfen. Das macht Gott, das machen die Engel. Unsere Position ist es, die Hände zu heben. Oder anderen die Hände zu halten. Überleg mal, wo in deinem Leben musst du deine Hände ausstrecken, so bildlich. Wo kannst du anderen die Hände halten? Und das machten sie dann, bis die Sonne unterging. Mit seinen Schwingen deckt er dich. Du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die Finsternis, die umhergeht, vor der Seuche, die am Tag verwüstet. 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, aber dich erreicht es nicht. Und dir kann gar nichts passieren, weil du bist verborgen in Christus. Jesus ist in dir und du wieder in Jesus und Jesus wieder in dir. Es kann gar nichts passieren. Er hat schon jederlei Umstand besiegt. Unsere Aufgabe ist es alleinig, dieses Bewusstsein in uns siegen zu lassen. Es geht nicht darum, wirklich zu siegen, sondern dieses Bewusstsein siegen zu lassen. Dieses Wissen. Und überall, wo ein falscher Weg ist, überall, wo ein falscher Weg ist, ist ja auch ein richtiger. Der ist meistens nicht so ganz offensichtlich, generell unbeliebter, meistens unbequemer und Jesus nennt es den schmalen Weg. Nicht viele gehen ihn, viele denken, sie gehen ihn, täuschen sich aber. Überall, wo ein falscher Weg ist, ist auch ein richtiger. Überall, wo ein Stoppschild ist, ey, hier ist der falsche Weg, gibt es auch eine Abbiegung, hier ist der richtige. Da, wo Fehler sind, da ist auch Vergebung und Gnade. Und es ist eine Entscheidung, das Ganze anzunehmen. Demütig genug zu sein, sich das einzugestehen, dass man falsch lief und jetzt umkehren möchte und den richtigen Weg zu gehen. Und möglicherweise hat euch der Heilige Geist in der einen oder anderen Sache überführt, in der ich gesagt habe oder auch sonstiges. Und ich möchte euch einfach die Möglichkeit geben, das Gott auszudrücken. Zu sagen, ey, da und da bin ich auf dem falschen Weg gelaufen, aber ich möchte jetzt auf den richtigen. Das können große Sachen sein, das können kleine Sachen sein, aber einfach wieder in die Abhängigkeit zu ihm zu kommen. Und ihr dürft es jetzt gerne machen, entweder für euch leise oder auch laut. Und zu Ende möchte ich dann noch beten. Danke, dass du ein guter Vater bist, der, von dem es ein Segen ist, erzogen zu werden und der es liebevoll macht und es gut mit uns meint. Und ich weiß nicht, ob ich für alle sprechen kann, aber ich möchte mich dieser Korrektur unterziehen. Heiliger Geist, ich möchte, dass du mich auf Dinge hinweist. Ich möchte, dass du mir Dinge bewusst machst, so dass ich sie dann verbessern kann. Und das, nicht, dass ich sie verbessere, sondern dass du in mir wirkst und dass du das führst. Amen. Amen.